Mega cool, können wir zusammen einen Familiengottesdienst feiern. Und ich hoffe, die Predigt, die wir jetzt hören, hat ein bisschen etwas für alle Generationen dabei. Ein Segnungsgottesdienst zum Schulanfang. Für etliche Kinder, wir haben es bereits gehört, fängt morgen ein neuer Lebensabschnitt an. Der Kindergarten oder die erste Klasse ruft oder die nächst folgende Klasse. Ein Start in ein neues Abenteuer. Vielleicht auch ein kleines Betreten von einem unbekannten, noch nicht genau so definierbaren Land. Einige von uns sind neugierig, voller Vorfreude und Aufregung. Andere erleben eher gerade so ein bisschen bange Momente voller Kummer, Sorgen und Fragen. Kind, was wird echt mich erwarten morgen? Werde ich mich echt an diesem neuen Ort zurechtfinden? Kommt alles gut? Sind die anderen nett zu mir? Ist echt die Lehrerin streng? Fragen über Fragen. Fragen, die sehnlichst auf Antworten warten. Liebe Kinder und liebe Erwachsene, wir alle kennen solche Übergangsmomente. Die Schwelle vom Altbekannten, vom Vertrauten ins Neue, ins Ungewisse. Ein Klassenwechsel, ein Wohnungswechsel, der Start ins Berufsleben, der Anfang von einer Beziehung, die Geburt von einem Kind, der Übergang vom Beruf in den Ruhestand. Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen. Und in dieser Geschichte begegnen wir einem Mann, der ebenfalls an der Schwelle zu einem neuen Lebensabschnitt steht. Seine Vorfreude hält sich mega in Grenzen. Um ehrlich zu sein, es ist ihm Angst und Bang. Die Geschichte handelt von Jakob, wir haben es gehört, Sohn von Isaac, Enkel von Abraham. Der Jakob, der ist auf dem Weg zurück ins Land Kanaan, nachdem er viele, viele Jahre im Exil bei seinem Onkel Laban in Mesopotamien verbracht hat. Als junger Single hat er dazu mal fluchtartig seine Sippe verloren und jetzt ist er dabei, mit einer 14-köpfigen Familie, Mägd, Hirte und seinem ganzen Besitz zurückzukehren. Aber es gibt ein mächtiges Problem. Sein Bruder Esau, das ist der, wo er vor Jahren auf ziemlich hinterlistige Art und Weise den Erstgeburtssegen abgeluchset hat, der hat mitbekommen, dass er zurückkommt. Und er kommt ihm mit 400 Männern entgegen. Versteht ihr ein bisschen, wieso er sich nicht allzu fest freut? Was macht der Jakob? Er teilt seinen ganzen Besitz in zwei Lager auf. Er bittet Gott inständig, er möge doch segnen. Und er schickt dem Esau ein riesiges Geschenk voraus. Hat jemand eine Idee, wie das Geschenk hätte aussehen können? Ja, Noemi? Hast du nicht aufgestellt? Hat jemand eine Ahnung? Ja? Tier, genau. Wenn wir noch in den neueren Text schauen, dann heisst es hier, Schaf, Geissen, Kamel, Kühe und Esel, insgesamt 600 Tiere, ein riesiger Streicheltierzoo geht voraus, um der Esau zu besänftigen, um ihn freundlich zu stimmen. Und jetzt, liebe Kinder, kommt die letzte Nacht. Die letzte Nacht, bevor es zur Begegnung mit dem Esau kommt. Der Jakob, der befindet sich am Fluss Jabok. Zumindest in der Nacht findet er, so, mal alle aufstehen, wir gehen über. Und er entscheidet sich mit Kind und Kegel, die tief eingeschnittene Schlucht von diesem Fluss zu durchqueren. Und was macht er, als er drinnen ist? Er findet, ich gehe noch mal zurück. Wieso geht Jakob noch mal zurück? Hat er echt etwas vergessen? Oder möchte er noch ein paar Steine schiffern? Oder einen versteckten Schlummertrunk noch zu sich nehmen? Im Text steht gar nichts. Es heisst nur, der Jakob ist allein. Ganz allein. Plötzlich taucht aus dem Dunkeln eine mysteriöse Gestalt auf und fängt an, mit dem Jakob an zu kämpfen. Der Unbekannte, der ist mega stark. Wie ein Räuber fällt er über Jakob her. Ein Kampf um Leben und Tod fängt an. Der hebräische Ausdruck, der hier gebraucht wird, kann man folgendermaßen übersetzen. Jemand zu Pulverstaub machen. Der geheimnisvolle Mann ist also wild entschlossen, den Jakob im Erdboden gleich zu machen. Wahrscheinlich hast du auch schon mal die merkwürdige Geschichte, ich finde sie ein bisschen gruselig, gehört. Sie steht im Buch Genesis, Kapitel 32. Und heute Morgen möchte ich einen ganz bestimmten Teil dieser Geschichte ein bisschen genauer anschauen, nämlich ein interessantes Gespräch zwischen dem Jakob und dem Unbekannten. Zurück zum Schauplatz, zurück in diesem Ringkampf vom Leben und Tod. Der Jakob wehrt sich mit allem, was er hat. Und er hat wirklich Muckis. Der Kampf dauert im Fall nicht nur ein paar Minuten, sondern Stunden. Er kämpft, als gäbe es kein Morgen. Und das mit Erfolg. Einem Unbekannten gelingt es nämlich nicht, den Jakob zu überwältigen. Im Bibeltext heisst es, als jener merkte, dass Jakob sich nicht niederringen ließ, schlug er auf dessen Hüftgelenk, sodass es sich ausrenkte. Und dann sagt der Unbekannte, lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Scheinbar will der Unbekannte, der mysteriöse Mann, nicht erkannt werden. Er will sein Gesicht verbergen, seine Identität nicht auffliegen lassen. Ihr könnt euch vorstellen, der Jakob am Ringen, schwer nach Luft japsend, sagt dem Mann, ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Und jetzt singen wir ein Lied, wo man sagen geht. Um dein Segen, um deinen Beistand bitte ich. Die Lust haben, dürfen gerne dazu aufstehen.
Um die Sage, um die Beistand tritt die dir. Lass dir die Hisshüche leuchten über mich. Ist sicher an dir Hand, zeig du mir den richtigen Weg. In dir Hilfe wird ich immer sein. Um die Sage, um die Beistand für dich.
Eine verrückte Geschichte. Zuerst schlägeln und dann segnen. Wieso will sich der Jakob von jemandem segnen lassen, der ihn weichklopft? Schon mal überlegt? Der Prophet Hosea ist einer der ersten, der versucht hat, dem Ereignis am Fluss Jabok in dieser dunklen und geheimnisvollen Nacht eine Bedeutung zu geben. Er nennt den Mann, den mysteriösen Unbekannten, einen Engel von Gott. Der Jakob kämpft mit einem himmlischen, von Gott geschickten Boten. Gewissermaßen also mit Gott selber. Und mit dem Kampf um Leben und Tod sehnt sich der Jakob danach, gesegnet zu werden. Ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Anders ausgedrückt, egal was passiert, ob ich stirb oder lebe, ich brauche Gottes Segen. Und daraufhin lesen wir im Vers 28 folgendes. Wie heißt du? Fragte der Mann. Er antwortete, Jakob. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du Israel. Denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Komisch. Komisch, oder? Irgendwie schon fast ein bisschen crazy. Da kämpft der Jakob unfreiwillig mit einem geheimnisvollen Mann und kassiert ordentlich Prügel. Und darauf aber will der Unbekannte sich aus dem Staub machen. Der Jakob sagt, nein, nein. Zuerst will ich im Fall die Segen haben. Und dann fragt der Mann, wie heiss ist. Wieso die Frage? Wieso heiss ist? Wenn der Mann ein Bote von Gott ist oder sogar Gott selber, wie die Geschichte andeutet, dann weiss er doch, wie der Jakob heisst, oder nicht? Und selbst wenn er es nicht wissen sollte, wieso braucht er zumindest im Schlägeln in die Information? Lasst uns mal ein bisschen rauszoomen. Und den Text mal in einem grösseren Zusammenhang anschauen. Der Jakob, der will unbedingt den Segen von Gott haben und dann stellt ihm jemand eine Frage bezüglich seinem Namen und er antwortet, indem er sagt, wie er heisst. An was erinnert uns das? Klingelt es bei den einen? Es gibt eine andere Stelle in der Jakob-Geschichte, wo genau diese Kombination kennt. Und zwar im Kapitel 27. Der Jakob, der unbedingt den Erstgeburtssegen hat, geht zu seinem Vater und sein Vater fragt ihn, wer bist du, mein Sohn? Und der Jakob sagt, ich bin der Esau. Sein Vater sieht ihn so gut und glaubt ihm, und der Jakob kommt den Segen über. Tatsache, dass er also jetzt hier im Kapitel 32 wieder um einen Segen bittet, zeigt doch, irgendetwas fehlt dem Bürschli. Er hat zwar den Segen bekommen und gleich hat er ihn nicht, weil er ihn durch Betrug und Täuschung ergaunert hat. Und jetzt macht doch die Frage von diesem mysteriösen Mann plötzlich Sinn in diesem Flussbett vom Jabok. Wie heisst du? Wer bist du eigentlich? Der Jakob hat den Segen bekommen, aber nur, weil er bezüglich seiner Identität gelogen, geschwindelt hat. Das heisst, bevor der unbekannte Mann ihn segnen kann, muss das Problem mit der Identität geklärt sein. Und das mal, liebe Kind, lügt der Jakob nicht mehr. Er versucht nicht zu täuschen, sondern er sagt die Worte, tätsch raus. Ich bin der Jakob. Und wenn man darüber nachdenkt, dann ist die Antwort bedeutsamer, als sie auf den ersten Blick scheint. Weil es eben nicht nur die Worte ist, die hier Jakob sagt, sondern mit diesem Namen gibt er auch etwas über seine Identität, über seinen Charakter, über seine Geschichte preis. Der Jakob sagt, wie er heisst, und damit legt er seine ganze Vergangenheit offen. Vor dem Jakob taucht auf einmal seine ganz verpfuschte Geschichte auf. Von seinen Eltern hat er nämlich den Namen bekommen. Jakob. Gott möge beschützen, heisst das. Klammern auf. Er tut wohl gut daran, im Engel das wieder in Erinnerung zu rufen, wo er da klopft. Klammern zu. Aufgrund der Umstände der Geburt kommt Jakob einen Spitznamen über. Fersenhalter. Cool, hä? Das ist sein Spitzname. Fersenhalter. Aber das ist noch nicht alles. Der Name Jakob ist im Hebräischen ganz eng mit den Gedanken von der Täuschung und dem Betrug verbunden. Akab heisst nämlich verdrängen, betrügen. Und es ist schon noch spannend, wenn wir ins Kapitel 27 zurückgehen und im Vers 36 lesen, dann fragt der Esau, heißt er darum Jakob, weil er mich nun zweimal betrogen hat? Der Esau nimmt das Wort Akab und münzt es auf den Namen von Jakob. Der Jakob, ein Betrüger. Der, der andere übers Ohr hält, um das zu bekommen, was er will. Wenn er also jetzt dem geheimnisvollen Mann sagt, dass er Jakob heisst, dann ist es eben nicht nur das Wort, es ist eigentlich ein Geständnis. Er sagt, ja, ich bin's. Ich bin der, der versucht hat, immer sich selber zu helfen, anstatt Gott zu vertrauen. Aber wisst ihr, was Schönes ist? Kaum hat er seinen Namen gesagt, ausgesprochen, seine Vergangenheit offengelegt, gibt ihm der unbekannte Mann einen neuen Namen. Wisst ihr noch den neuen Namen? Ja? Israel. Israel. Von jetzt an heisst du Israel. Israel bedeutet, Gott streitet. Gott herrscht. Ein Theologe hat das Wort Israel mal folgendermaßen umschrieben. Gott ist der Überragende, der alles andere an Macht und Größe überwältigende. Und dieser neue Name, der steht jetzt über dem Leben und über die Zukunft von Jakob. Wer nimmt das Wunder, wie die Geschichte zu Ende geht? Der Jakob, der verlangt jetzt nämlich von dem Unbekannten zu wissen, wie er heisst. Er sagt, wie heisst denn du? Und wisst ihr, was der mysteriöse Mann sagt? Hat jemand eine Ahnung? Jetzt wird es spannend. Wie heisst er echt? Jesus, das sagt er nicht. Er gibt ihm zur Antwort, wieso fragst du? Wieso fragst du so blöd? Und dann segnet er der Jakob, der ziemlich verdutzt aus der Wäsche schaut. Habt ihr gewusst, wie der Jakob diesen Ort genannt hat? In dem Flussbett vom Jabok. Pnuel. Das heisst Angesicht von Gott. Er hat Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und ist nicht gestorben. Und dann heisst es im Vers 32, als Jakob Pnuel verließ, ging die Sonne über ihm auf. Wieso wird jetzt hier von einem Sonnenaufgang etwas erzählt? Einige mögen sagen, ja logisch, die Sonne ist halt aufgegangen. Und das stimmt. Aber ich glaube, es steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Ein Theologe hat einen bemerkenswerten Zusammenhang herausgefunden und den möchte ich euch gerne erzählen. Es gibt in der ganzen Jakob-Geschichte nämlich genau eine einzige andere Stelle, wo die Sonne erwähnt wird. Und das ist im Kapitel 28. Wir erinnern uns, der Jakob hat seinen Vater und seinen Zwillingsbruder, der Esau, beschissen, betrogen. Er muss flüchten, kommt an einen Ort, wo er findet, ja, da schlafe ich jetzt. Und dort hat er einen Traum. Er sieht eine Leiter, die bis in den Himmel raufgeht. Und auf dieser Leiter steigen Engel hoch und ab. Wahrscheinlich hast du die Geschichte schon mal gehört. Aber weißt du, was ganz am Anfang dieser Episode steht? Und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war untergegangen. Direkt nachdem der Jakob den Segen durch Betrug und Täuschung geklaut hat, seine Heimat verloren hat, geht die Sonne ab. Und ich glaube, sie bleibt und. 20 Jahre lang. Bis im Onkel Laban in Mesopotamien wird der Betrüger selber aufs Übelste betrogen und hintergangen. Aber da in Genesis 32, wo der Jakob gerade dabei ist, ins verheißene Land wieder zurückzukehren und wo er seine Schuld zugegeben hat und von Gott gesegnet worden ist, was passiert? Die Sonne geht auf. Schon noch speziell, wie im Hebräischen der Autor mit den Wörtern spielt. Und ich glaube, es geht nicht einfach nur die Sonne auf, sondern die Sonne geht auf, buchstäblich über sein Leben. Liebe Kinder und liebe Erwachsene, die Geschichte von Jakob hat auch mit deiner und meiner Geschichte zu tun. Auch wir sind doch Menschen, die gesegnet werden wollen. Wir wollen doch Gottes Segen haben in unserem Leben. Auch wir sind Menschen, die oftmals an der Schwelle vom Altbekannten, vom Gewöhnlichen in etwas Neues stehen. In etwas Unbekanntes. In etwas, das noch ungewiss, neu ist. Und wir strecken uns nach dem Segen aus von Gott. Die grosse Frage ist, wie bekommen wir den Segen? Und viel zu oft machen wir es genau gleich wie der Jakob. Wir versuchen, das Heft selber in die Hand zu nehmen, Gott vor der eigenen Karre zu spannen, anstatt dem Allmächtigen zu vertrauen. Und das Ergebnis ist oft gleich. Wir verletzen uns, wir verletzen andere und wir bekommen eine ordentliche Retourkutsche. Wir leben fernab vom verheißenen Land im Exil. Vielleicht nicht in Mesopotamien, aber im Exil von der Sünde. Und wir werden von Schuldgefühl belogen wie der Jakob. Aber so wie Gott der Jakob nicht aufgegeben hat, so gibt er auch dich und mich nicht auf. Und so kommt er in unserer Not zu uns und stellt uns eine ganz entscheidende Frage. Wie heisst du? Wer bist du? Wie ist dein Charakter? Hey, wie lautet deine Geschichte? Gott bringt uns zurück an den Ort, wo wir versagt haben und gibt uns die Möglichkeit zuzugeben, wer wir wirklich sind. Menschen, die versucht haben, sich selber zu helfen, sich selber im Mittelpunkt zu stellen, anstatt Gott zu vertrauen, anstatt ihn kämpfen, ihn herrschen und ihn siegen zu lassen. Der Jakob wird in dem Flussbett vom Jabok völlig unerwartet überrumpelt und mit seiner eigenen Geschichte konfrontiert. Hat er gewusst, Jabok-Momente sind Gelegenheiten für eine Lebenskehrtwende, für einen Turnaround, für eine Umkehr zu Gott und einen Vertrauensneustart. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, ich wünsche uns sättige Momente im Flussbett namens Jabok, wo Gott uns überrascht, wo er uns überrumpelt, mal anständig durchschüttelt und wir im Ringen mit ihm zur tiefen Erkenntnis kommen, unser Leben braucht nichts mehr als sein Segen, als seine Gegenwart. Habt ihr gewusst, himmlische Segen lässt sich nicht erkaufen, er lässt sich auch nicht erschwindeln und schon gar nicht für falsche Zwecke einsetzen. Ich wünsche mir, liebe Gemeinde, liebe Kinder, liebe Erwachsene, dass wir Mut haben, aber dass wir vor allem Ehrlichkeit und Demut haben, unseren Namen, unseren Charakter und unsere Geschichte vor dem Gott auszubreiten. Damit wir als Bittende sein Segen bekommen und erleben dürfen, wie die Sonne aufgeht. Wenn wir morgen ins Schulabenteuer starten, ins Berufsabenteuer, dann geht es nicht darum, Gottes Segen zu bekommen, damit wir unsere Ziele erreichen. Sondern es geht darum, vertrauensvoll unsere Hand in die Hand von diesem Schöpfer zu legen und zu sagen, führ mich, leit mich, wirst du zu meinem Mittelpunkt. Und das werden wir zusammen jetzt singen im Lied Mittelpunkt. Möge er der Lebensmittelpunkt von dir und mir sein, in der Schule, im Kinski, in unserem Berufsalltag daheim. Möge er der sein, wo unsere Hand Platz findet in seiner grossen Hand. Amen.